Liebe Geschwister, das ist eine gute Zusage, dass unser Herr uns trägt, dass er uns hilft, auch in den schwierigen Dingen unseres Lebens. Das ist eine gute Zusage und das ist eine gute Verheißung, zu wissen, wir gehen nicht alleine durch unsere Not. Und doch, manchmal habe ich den Eindruck, dass es nicht geschieht, dass wir von dieser Hilfe oft weit weg sind. Und nicht, weil Gott uns nicht helfen will oder weil Jesus nicht da ist. Ich glaube, wir stehen uns manchmal selber sehr stark im Weg. Ich glaube, wir stehen uns selber oft mit unserer Haltung im Weg. Alles alleine machen zu müssen, alles alleine hinkriegen zu müssen, eigentlich nicht zu vertrauen, dass Gottes Kraft größer ist wie meine Kraft. Bekennen und sagen, ja, so ist das, das tut sich's leicht. Aber in der Situation darauf zu hoffen und darauf sich wirklich zu verlassen, es fällt uns ganz, ganz schwer. Wirklich mal aufzuhören, es mal zuzulassen, dass ich nicht alles in der Reihe habe. Es mal zuzulassen, dass ich nicht alles schaffe, dass ich nicht jede Situation lösen kann. Ist uns ganz, ganz schwer. Ich möchte heute über ein Thema sprechen und ich sage das gleich im Vornherein, das klingt hart. Das stellt uns in vielen Punkten in Frage. Und das ist nicht angenehm. Das ist für mich nicht angenehm, das auszusprechen. Und es ist für euch nicht angenehm oder für uns alle nicht angenehm, sich dem zu stellen. Und da wirklich mal drüber nachzudenken. Ich denke, es hat was damit zu tun mit der Gefahr des Selbstbetrugs. Und die Ursache dieses Selbstbetrugs ist meistens Stolz. Stolz in dem Sinne, dass ich meine, ich müsste alles alleine hinkriegen. Gott sei Dank habe ich kein Problem mit Stolz, denkt jetzt vielleicht der eine oder andere. Und in puncto Demut, liebe Geschwister, macht ihr mir nichts vor. Und jetzt, wo ich so viel Stolz überwunden habe, jetzt bin ich perfekt. Stolz ist etwas, glaube ich, was wir in der Regel sehr weit von uns weisen. Das ist das Problem der anderen, nicht meins. Dabei wusste schon der Verfasser der Sprüche, es sehr eindrücklich zu beschreiben. In Sprüche 16, Vers 18 heißt es, vor dem Verderben kommt Stolz und Hochmut vor dem Fall. Stolz, so wie es die Bibel meint, ist eine Haltung, die sich selbst überhöht. Und nicht nur, weil wir einfach so auf den Putz hauen und sagen, boah, ich bin so toll, sondern das ist viel diffiziler eigentlich, viel verborgener, viel leiser. Dass sich selbst überhöht und sich selbst zu viel zugesteht und viel zu viel auf sich selbst baut und sich selbst zu sehr vertraut. Ich glaube, uns trifft der Schlag, wenn wir merken, wir können uns selber nicht vertrauen. Aber darum geht es heute. Oft kleidet sich Stolz in Demut. Nämlich in die Demut, die sagt, schau mal, wie demütig ich bin. Stolz trägt Masken. Trägt immer eine Maske. Und eine Maske, die verbirgt, was wirklich ist. Die etwas anderes scheinen lässt, als wie es wirklich ist. Kennt ihr das? Es geht keinem was an, wie es mir geht. Es geht keinem was an, wenn ich etwas nicht schaffe. Da rede ich nicht drüber. Lieber halte ich den Schein aufrecht. Selbst wenn mein Umfeld weiß, dass dieser Schein nicht stimmt. Wir machen munter weiter. Stolz gedeiht aus so ziemlich jedem Boden und macht uns unwahrhaftig und schwach. Und liebe Geschwister, darum geht es mir eigentlich. Meine Motivation ist nicht, dass wir uns alle schlecht fühlen, sondern meine Motivation ist, dass wir klar haben, es gibt Dinge, die machen uns kraftlos. Und wir verlieren das, was Gott wirklich in unser Leben hineingelegt hat. Was er uns schenken möchte, was er uns geben möchte, welche Kraft er eigentlich für uns bereithält. Es geht darum zu gewinnen, wenn wir uns Gottes Wort wirklich öffnen. Auch wenn das manchmal nicht ganz so angenehm ist. Die Folge von diesen Masken, das sind Lügen. Und Lüge ist immer etwas, was zerstört, was kaputt macht. Es zerstört uns, es zerstört unsere Beziehungen, es zerstört unser Zeugnis und es raubt uns jegliche geistliche Kraft. Wenn wir nicht wahrhaftig sind, dann erleben wir das nicht, was Gott verheißen hat. Dann laufen wir da oft dran vorbei und wundern uns, warum es so ist, wie es ist. Es gibt letztlich nur einen Boden, auf dem Stolz nicht gedeihen und wachsen kann. Und der den Stolz in der Regel verkümmern lässt. Das ist die Zerbrochenheit. Jesus sagt im Matthäusevangelium, glücklich, er sagt sogar noch härter, glückselig, also das ist noch mehr als glücklich, sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Wir müssen Gott nichts beweisen. Gott sagt, zerbrochenes Herz ist das, was wirklich gefüllt wird mit Kraft. Die erkennen, dass sie letztlich immer wieder und immer wieder ihre ganze Hoffnung auf Gott setzen müssen, nicht auf sich selber, denen geht es am Ende wirklich gut. Darum geht's. Die erkennen, dass wir nichts zu bringen haben. Du musst Gott nichts bringen. Du musst Gott nichts beweisen, wie toll du bist, damit er dich segnen kann. Du musst ehrlich werden vor Gott. Darum geht's. Alles von Gott erwarten. Das ist die Definition von Glücklichwerden. Wenn ich es lerne, nicht mehr mir selbst zu trauen, sondern Gott zu trauen, Jesus zu trauen. Das ist ein Glücksrezept. Gibt ja jetzt so schöne Bücher, da steht das aber nicht drin, weil das uns nicht passt, solche Antworten. David schreibt im Psalm 51, Vers 19, und ich bitte mal um die Folie, ein geängstetes, ein zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Und da geht es nicht darum, dass Gott dich klein machen möchte. Dass du dir mal so richtig einen reinfahren willst, dass du so unter der Teppichkante irgendwo so da drunter passt. Sondern da geht es darum, dass du aufhörst, es selber zu versuchen, sondern es von Gott erwartest. Dass du selber erkennst, was in deinem Herzen ist und was da eigentlich nicht rein soll. Denn dieses Herz gibt jeden Hochmut und Trotz gegenüber Gott auf. Das liefert sich vorbehaltlos und vertrauensvoll aus. Der Stolze. Der führt immer Gründe ins Feld, warum das letztlich nicht geht, warum ich mich nicht so ausliefern kann, warum ich das nicht so tun kann, wie Gott es sagt. Ich vertraue nicht, weil. Das sagt der Stolz. Der will ein Argument haben, warum ich etwas nicht tue, was Gott sagt. Ich gebe Gott nicht, weil. Es gibt ja Gründe, ich habe ja logische Gründe dafür. Das ist Stolz. Ich tue etwas nicht, was Gott sagt, weil ich menschliche Gründe habe. Die hast du zweifellos. Der Stolz sagt, vertraue doch deinen Gründen. Vertraue ihnen mehr als Gott. Vertrau doch auf dich. Du bist doch stark. Du schaffst es. Zerbrochenheit, die sagt was anderes. Die sagt, lass das. Such keine Gründe. Sondern sei ehrlich. Werde ehrlich. Und wenn du es nicht schaffst, dann werde doch darin ehrlich und sag es Gott. Zeig es dann Gott. Zerbrochenheit. Oh, das kann der doch nicht ernst meinen, dass das jemanden glücklich machen soll. Das klingt für uns komplett falsch. Zerbrochenheit erscheint uns oft eher als ein Fluch und nicht als ein Segen. Und wir würden niemals darum bitten, Herr, zerbrich mich. Aber in der Zerbrochenheit liegt eine Gabe, die den Stolz überwindet und uns tiefer und näher zu Christus bringt. Tiefer und näher in die Verheißungen Christus bringt. Aber die ist sehr, sehr gut versteckt. Und man kann diese Gabe nur in der wirklich Tiefe entdecken. Wie ein Schatz, der unter Schutt und Abfall verborgen ist. Es ist wirklich verrückt. Zerbrochenheit, ein gebrochenes Herz, ein geängsteter Geist bewirkt mehr als alles andere, was du selber kannst. Weil das verwandelt unser Wesen. Und wir werden dem Bild Gottes ähnlicher gemacht dadurch. Und wenn es uns noch so falsch vorkommt, Niederlagen, Enttäuschungen, Verluste, das sind quasi die Grundzutaten des Zerbruchs, die bringen uns Gott näher als die Siege, als unsere Gewinne und als unsere Erfüllung jemals tun könnte. Und das ist wirklich ein Paradox. Man kann es nicht erklären. Logisch ist es nicht. Ich würde erwarten, dass wir Gott ähnlicher werden, wenn wir mehr Kraft und wenn wir mehr Macht bekommen. Wenn wir an Erkenntnis zunehmen und die Dinge endlich mal in den Griff bekommen. Endlich mal etwas von dem umsetzen können. Es geschafft haben. Dann sind wir Gott ähnlicher. Nein, ist so nicht. Du kannst noch so viel von Gott wissen, deshalb hast du keinen Funken mehr geistliche Kraft. Das Bild des allmächtigen, allwissenden und allgegenwärtigen Gottes verkörpern wir am ehesten, wenn wir wie die Kinder und Bettler sind, weil all unsere eigenen Anstrengungen und Machenschaften zu Ende gekommen sind. Wenn wir an der Grenze sind, wo wir nicht mehr können. Jesus sagt, meine Macht ist in den Schwachen mächtig. Wenn all das, was unseren Stolz nährt, zerbrochen ist, dann sind wir geistlich stark mit solchen Muckis. Nicht vorher. Und sind Gott ähnlich. Ebenbildlich, wie es heißt. Wir sollen seinem Bilde gleich werden. In der Macht seiner Stärke, nicht in der Macht deiner Stärke. Ich kann niemandem raten um diese Erfahrung, dass uns alles aus der Hand geschlagen wird, zum Beispiel darüber zu beten oder sie herbeizusehen. Das wäre irgendwie, klappt das nicht. Aber Menschen wie du und ich, wir haben das alles schon erlebt. Und wir erleben das manchmal. Vielleicht bist du sogar momentan in so einer Situation drin, dass alles, worauf wir gebaut und vertraut haben, irgendwie bis auf die Grundmauern zusammenbricht. Wir haben es alle schon erlebt, die meisten von uns. Und manche stecken gerade drin. Und dann bleibt einem oft nur noch in den Trümmern nach den verbliebenen und übergebliebenen Habseligkeiten zu suchen. Und diese Dinge, die sind dann das, was wirklich zählt. Und das ist ein großer Segen. Sagt uns Gottes Geist heute, das zu finden, was wirklich überbleibt. Und oft ist man dann letztlich froh, dass etwas, was man vielleicht nie bereit war, wegzuwerfen, auf einmal nicht mehr da ist. Wir hatten das mal zu Hause gehabt. Ich bin auch so ein Sammler und Jäger. Wisst ihr, was das heißt? Keller ist voll. Wir sammeln so viel Schrott. Wir sammeln so viel Schrott in unser Leben auf oft. und schleppen das mit und schleppen das mit und vertrauen darauf. Wir können das ja nochmal gebrauchen. Wo Gott schon längst gesagt hat, schmeiß das weg, das brauchst du nicht. Und so war das in meinem Keller. Da stand alles Mögliche rum. Alles, was ich gedacht hätte, noch zu glauben. Und dann kam der Gewitterplatzregen. Wir hatten so Hochwasser im Keller stehen. Da konnten nicht alles wegschmeißen, weil der ganze Projekt kaputt war. Das war irgendwann mal sehr erleichtert. Es war sehr erleichtert, weil ich meinen ganzen Müll entsorgt habe. All den Müll, der in deinem Keller steht oder auf dem Speicher, den brauchst du nicht mehr. Den kannst du wegschmeißen. Sonst brauchst du nicht auf den Speicher zu stellen. Schmeiß es gleich weg. Und so gehen wir manchmal mit unserem Leben um. Da sind so viele Sachen in unserem Leben, so viel Müll, aber wir stellen den noch auf den Speicher. Wir geben den nicht weg. Das ist Stolz. Ich könnte ja noch mal dran gebrauchen. Und Gott sagt, nee, du brauchst mich. Den Mist brauchst du nicht. Wir leben viel zu oft im Selbstbetrug und meinen, das, was ich gerade tue, auch das, was falsch und ungut läuft, dass ich das nicht ändern kann oder nicht ändern will. Wir geben uns zu viel und zu oft diesem Selbstbetrug hin und sammeln unser Lebenshaus mit allem möglichen Müll bis oben hin voll. Und dann stehen wir da und sagen, und Gott trägt uns nicht durch. Weil da ist so viel Müll in unserem Leben oft, dass er Gott nicht mehr durchkommen kann. Selbstbetrug ist die mangelnde Bereitschaft oder auch die Unfähigkeit, sich dem Bösen, das zweifellos in uns ist, zu stellen bzw. die wahren Gründe anzuerkennen, warum ich zum Bösen fähig bin. Glaubst du eigentlich, dass du potenziell zu allem Bösen fähig bist? Zu allem? Die meisten sagen ja, nein, glaub nicht. Ist gar nicht so einfach zu sagen, ich weiß, dass ich wirklich potenziell zu allem fähig bin. Ich weiß, ich kann Menschen umbringen, wenn ich nur genug Hass in mir habe. Ich weiß, ich kann Ehebruch betreiben. Ich weiß, ich kann lügen, stehlen. Ich kann das alles, das ganze Programm. Aber wir gestehen uns das oft nicht zu. Wir greifen ganz oft zu einer unendlich langen Liste von Selbsttäuschungen, mit denen wir unser Gewissen dann beruhigen, unser Gesicht wahren und die Wirklichkeit schönreden wollen. Und was merkwürdig ist, je klüger und je gebildeter wir sind, umso leichtgläubiger sind wir in der Regel in puncto Selbstbetrug. Schon der klügste Mann auf Erden, Salomo, musst du das erkennen. Vielleicht neigte er gerade deswegen, wegen seiner Weisheit und Klugheit dazu, sich selbst zu betrügen. Die Fähigkeit des Selbstbetruges, die macht uns selbst vor, Sünde sei keine Sünde mehr. Das ist das Kernproblem da drin. Du glaubst allen Ernstes, deine Sünde ist keine Sünde mehr, weil du sie begründen kannst. Weil du einen Grund suchst, sie zu begründen. Ich tue das, weil. Ich mache etwas nicht, weil. Und wenn du dann einen Grund gefunden hast, dann tust du sie und gibst dir einfach einen anderen Namen. Man gibt der Lüge, dem Ehebruch, dem Betrug, dem Diebstahl, dem bösen Reden oder was auch immer du willst, einen anderen Namen. Einen Namen, der sanft klingt und sogar vielleicht etwas Anziehendes besitzt. Und Jesus sagt, genau das ist es, was uns zum Verhängnis wird. Dass wir uns der Offenlegung unserer Dunkelheiten widersetzen. Jesus sagt, die Menschen werden gerichtet, weil das Licht zwar in die Welt gekommen ist, sie aber die Finsternis mehr lieben als das Licht. Und das tust du dann, wenn du anfängst, dir die Dinge zu begründen und schön zu reden. Und der Apostel Johannes schreibt: Freilich werden immer wieder Leute es behaupten, sie hätten das nicht nötig. Sie seien frei von aller Schuld. Aber wer so etwas sagt, der belügt sich selbst. In ihm ist kein Funken Wahrheit. So lesen wir im ersten Johannesbrief. Das hören wir nicht gerne. Wir wollen Predigten, die uns sagen, du bist toll, so wie du bist. Und Jesus wird dir helfen und all deine Probleme lösen. Wird er sogar. Jedenfalls dann, wenn du anfängst, wirklich ehrlich vor ihm und ehrlich vor dir selbst zu sein. Wir alle kennen David. Wir wissen, dass David Ehebruch betrieben hat. Wir reiten auch meistens auf diesem Thema rum. Aber das kannst du für alles andere auch nehmen. Da geht's nicht drum, oh, zum Glück habe ich jetzt noch keinen Ehebruch getan, deswegen ist das, betrifft mich das nicht. Das kannst du alles andere auch reinschätzen, was wir so im Dunkeln tun. David war ein Mann nach Gottes Herzen. Und doch betrog er Gott, betrog er Menschen und er betrog sich selbst. In einer langen, wirklich dunklen Phase seines Lebens, da weigerte er sich, sich ins Licht zu stellen. Wir kennen die Geschichte, er hatte Ehebruch mit Bathseba begangen und sie geschwängert. Und als sich das nicht länger verheimlichen ließ, ließ er ihren Ehemann Uria ermorden. Und David lebte ganz lange in dieser Sünde. Früher einmal hatte David vor den Wahnvorstellungen und der Eifersucht Sauls fliehen müssen und sich in Höhlen in der Wüste versteckt. Damals war der Grund, sich zu verstecken, seine charakterliche Größe gewesen, weil er sich geweigert hatte, die Hand gegen Saul zu erheben. Sein Exil lag mitten im Zentrum des göttlichen Willens. Doch nun lebte David in einer selbst gewählten Exil, nämlich in einem Exil vor Gott. An einem Ort, der von Gottes Willen meilenweit entfernt war. Er befand sich dort, weil er nicht ehrlich war, weil er nicht ehrlich zu sich selbst sein konnte. Er war quasi sein Flüchtlingscamp außerhalb der Gegenwart Gottes. Es lag in einem Land, das von Stolz beherrscht war. Und wenn wir ehrlich sind, kennen wir dieses Labyrinth falscher Entschuldigungen, in das David wohl hineingeraten war. Und das ihn vor Gott fliehen lässt. Wir kennen das nur zu gut. Auch wir machen das. Und der Effekt ist immer, dass wir uns von Gott abwenden. Dass wir weggehen. Dass wir fliehen. Und ein guter Teil dieses Labyrinths besteht dann oft daraus, anderen die Schuld zuzuschreiben an unserem Handeln. Bathseba, die hätte sich nicht unverhüllt vor meinen Augen zeigen dürfen. Die ist schuld. Uria hätte als Ehemann und Soldat nicht versagen dürfen. Er ist schuld. Seine anderen Frauen, die hätten ihm mehr Verständnis entgegenbringen müssen. Dann wäre er gar nicht auf die Idee gekommen. Die sind schuld. Seine Höflinge, seine Angestellten, die hätten ihn von dieser Affäre abbringen müssen. Die hätten sagen müssen, David, das geht nicht. Haben sie nicht. Die sind schuld. Vermutlich überlegt er auch, welche Vorteile ihm sein Handeln letztlich dann auch eingebracht hat. Seit ich die Bathseba kenne, fühle ich mich wieder jung. Ich bin attraktiv. Ich habe abgenommen. Und vor allem endlich die Frau geheiratet, die er eigentlich hätte schon längst heiraten sollen. Die Frau, die Gott für ihn bestimmt hat. Die versteht mich wirklich. Die beide haben so viel gemeinsam. Und wenn er mit ihr zusammen ist, führt er den Pulsschlag des Lebens. Und so weiter und so weiter. Auch Männer nach Gottes Herzen belügen sich selbst. Frauen übrigens auch. Schließlich, wir kennen die Geschichte, konfrontiert ihn der Prophet Nathan mit seiner Schuld. Und David hört auf, sich selbst zu belügen und kehrt um. Aber du musst aufhören, dich selbst zu belügen. Die Geschichte mit dem Zerbruch, hier ist sie. Die hört da auf oder die fängt da an, wo du selber aufhörst zu lügen. Da wird's anders. Da heilst du. Das Dokument dieser Umkehr ist uns im Psalm 51 überliefert. Es ist ein bemerkenswerter Psalm. Ein Vers, den finde ich besonders wichtig. Du freust dich, heißt es dort in Vers 8. Du freust dich, wenn ein Mensch von Herzen aufrichtig und ehrlich ist. Und David bittet, verhilf mir dazu, zu dieser Ehrlichkeit. Niemand hat hier deutlicher zusammengefasst, worum es bei einem Leben in Gottes Gegenwart wirklich geht. Um die Heiligkeit in den Motiven. Heiligkeit ist ein Wesenszug, den Gott, den Jesus in uns ausprägen will. Und es bedeutet letztlich, von Herzen aufrichtig und ehrlich zu sein. Zu Gott, zu anderen und zu mir. Und um dann weise handeln zu können. Lange Zeit habe ich selber, trotz der entsprechenden Warnung Jesu an die Pharisäer, Heiligung als einen äußerlichen Vorgang angesehen. Du musst nur das Richtige tun. Es hatte mit meinem Handeln zu tun. Natürlich bringen geheiligte Menschen auch heilige Taten zustande, aber das ist der geringste Teil davon. Gutes Verhalten ist die Frucht eines auf Jesus ausgerichteten Lebens und ein auf Jesus ausgerichtetes Leben ist Ehrlichkeit vor Jesus. Aber manchmal ist gutes Verhalten, ich beschreibe es eigentlich anders, ich würde es eher als angepasstes Verhalten bezeichnen, die Maske eines selbstsüchtigen, in Selbsttäuschungen verhafteten Lebens. Gutes Verhalten kann unser Wesen offenbaren, aber ebenso auch gut verbergen. Wenn ich angepasst handle, immer schön konform bleibe, auch im gemeindlichen Kontext immer so bleibe. Das kann den Einschein haben, dass alles gut ist, aber ist oft nicht so. Manchmal ist uns das Image, respektabel zu erscheinen und so weiter, wichtiger als das, was hier drin ist im Herzen. Und dann bleibt es, dann kannst du noch so fromm leben, dann bleibt es Selbstbetrug und ist keine Heiligkeit, die vor Gott gilt. Es ist dir zum Schaden und du bleibst weit, sehr weit unter Gottes Möglichkeiten für dich und dein Leben. Was will der wahre Gott? Was will Jesus Christus für dein Leben? Er freut sich, wenn ein Mensch von Herzen aufrichtig und ehrlich ist. Ich glaube, wir dürfen es uns leisten, in einer Gemeinde voreinander so ehrlich zu sein, dass wir sogar unsere Schwächen zugeben können. Mir hat mal jemand gesagt, wir hatten noch nie einen Pastor, der so schwach war wie du. Ich habe das als Kompliment verstanden. Ich muss doch nichts aufrechterhalten. Ich muss doch keinen Schein aufrechterhalten. Ich muss doch nicht frommer erscheinen wie ihr. Du musst nicht frommer erscheinen wie andere. Wir müssen aufrichtig sein. Aufrichtig Sünde beim Namen zu nennen. Weil wir haben einen Ausweg aus der Sünde. Die hat Jesus Christus das Leben gekostet. Und wir brauchen die nicht verstecken, sondern wir können sie ans Kreuz bringen. Und das ist das, was uns Christen immer wieder vorgeworfen wird. Wir sind nicht aufrichtig. Wir leben einen Schein. Und ich glaube, das möchte Jesus nicht mehr. Er freut sich, wenn ein Mensch von Herzen aufrichtig und ehrlich ist. Kann ich mal die nächste Folie haben? Das ist Chagall. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das ist ein bisschen unscharf. Das ist der Durchzug durchs Rote Meer. Bekanntes Bild von Chagall. Einmal als schön bunte Lithografie und einmal als Radierung schwarz-weiß. Wenn du die Wahl hättest, welches Bild würdest du wählen? Wahrscheinlich würden die meisten die Lithografie nehmen, weil die so schön ist. Das Wertvolle ist die Radierung, das Schwarz-Weiße. Die Lithografie hat eine irrsinnige Auflage, selbst wenn es eine Originallithografie ist. Die ist dann schon ein bisschen was wert, aber bei weitem nicht so viel wert wie das Schwarz-Weiße. Wenn wir die Wahl haben zwischen einem wertvollen Original oder einem billigen Abdruck des Originals, so würden wir doch ohne zu zögern das Original wählen. Wir wollen doch das Echte. Und Jesus bietet dir das jeden Tag an. Das Echte, seine Heiligkeit. Und echte Heiligkeit bedeutet, die Wahrheit Gottes in unserem Innersten zu erfahren. Gottes Weisheit in unser Herz hineingesprochen zu vernehmen. Und Gottes Heiligkeit bedeutet, ich trete auch in Gottes Licht. Ich werde auch wahr. Echte Heiligkeit bedeutet, dass wir uns selbst die Wahrheit über uns selbst sagen, wie auch immer sie aussehen mag. Echte Heiligkeit nennt Sünde beim Namen und bringt sie ans Kreuz. Der Stolz, der findet Ausreden für Sünde. Der Stolz dreht uns in eine billige, der dreht uns eine billige, aber schöne, bunte Kopie an. Das sieht immer schön aus, ist aber nicht so viel wert. Der Stolz ist ein Betrüger, der sich als Heiliger ausgibt. Gott bietet dir das Original an. Gott will uns durch und durch zu seinem Ebenbild machen. Gott will in deiner Schwachheit mächtig werden. Gott will dich durch und in Jesus zum wirklichen Heiligen machen. Aber das geht nur, wenn wir lernen, ehrlich zu werden. Erlaube deinem Stolz nicht mehr, dich selbst zu belügen. Werde ehrlich. Kehre um. Komm an das Kreuz Christi. Komm in das Licht. Werde ehrlich. David ist ehrlich geworden. Ich lese uns seine ehrliche Bitte vor. Was kann deine eigene werden? Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Isop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, mit einem willigen Geist. Rüste mich aus. Amen. Wir wollen beten. Und ich lade uns ein zu einer Stille. Ich glaube, dass Gottes Geist uns deutlich macht, wo wir nicht ehrlich sind, zu uns selber oder zu Gott. Sünde ist nicht unser Problem. Sie mitzutragen, darin zu verharren, das ist unser Problem. Jesus hat alles auf sich genommen, hat den Weg gebahnt. Wir dürfen zu ihm kommen. Das heißt im 1. Johannes Brief, wenn wir unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns. Dafür war er am Kreuz. Kommt jetzt zu Jesus. Herr Jesus, danke, dass bei dir Hilfe ist, dass bei dir Liebe ist und Annahme. Und dass ich auch nichts mehr vormachen muss. Ja, dass ich vor dich kommen darf, auch in meinem Zerbruch. Auch mit dem, was wirklich schiefgegangen ist in meinem Leben. Du hast einen Weg daraus. Und dieser Weg bist du am Kreuz für mich gegangen. Ich nehme das neu wieder an. Und ich bitte, dass dieser Selbstbetrug in meinem Leben keinen Raum mehr hat. Ich erlaube dem Stolz nicht mehr in meinem Leben, mich zu betrügen. Ich möchte wahrhaftig und ehrlich sein vor dir. Amen.